Herzlich willkommen zu unserem heutigen Bibeltalk. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute zu dem Thema Ausgewogenheit in Endzeitfragen.
Ja, wie kamen wir auf dieses Thema? Ich wurde gleich von mehreren Seiten um Orientierungshilfe gefragt, im Dschungel der verschiedenen Endzeittheorien und Ansichten. Natürlich auch evoziert, hervorgerufen aufgrund der aktuellen Situation.
Also meinst Corona-Pandemie und jetzt Kriegssituationen?
Mein Angriffskrieg in Europa, was hat das zu bedeuten? Und ich habe darüber gepredigt, vor kurzem in einem Dienstag-Gottesdienst, ihr dürft das gerne nachschauen. Wir wollen heute nicht die Predigt wiederholen, sondern die besprochenen Punkte nochmals diskutieren in diesem Talk-Format. Das schien uns sinnvoll, das etwas zu vertiefen. Also wir geben euch vier Spannungsfelder und sowie vier Markierungslichter, so Bojen auf dem weiten Meer, die uns ein bisschen helfen können, aufgrund einer biblischen Perspektive uns zu orientieren.
Im Dschungel aller verschiedenen Spekulationen und Theorien. Und es ist jetzt natürlich kein abschließend umfassender Überblick, sondern einfach mal so ein paar Streiflichter.
Genau. Wie gesagt, es geht um eine biblische Perspektive. Was sagt uns das Wort? Grundsätzlich, wenn wir über Endzeit sprechen, dann müssen wir bei Jesus beginnen. Pfingsten, beim Petrus auch, denn Petrus hat bereits an Pfingsten, dass die letzten Tage nun mit dieser Ausgießung des Geistes angebrochen sind. Apostelgeschichte 2. Ab Vers 16.
Also wo er den Prophet Joel zitiert.
Ja, lies es mal vor.
Und dann sagt Petrus, sondern das ist's, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen, und eure Jünglinge sollen Gesichte haben, und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie sollen weissagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe der große Tag der Offenbarung des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll errettet werden.
Ich finde, an diesem Text sehen wir schon ein paar wichtige Prinzipien. Also Petrus sagt, die letzten Tage seien angebrochen. Wenn ich manchmal so mitgefragt werde, ja, wann ist denn diese Endzeit, dann sage ich im Witz, sie hat schon vor 2000 Jahren begonnen.
An Pfingsten.
Das stimmt auch. Das Ermutigende, wir möchten euch in diesem Tag vor allem ermutigen, alle Angst auch nehmen, denn letztlich geht es darum, dass der Herr kommt, ein neues Zeitalter beginnt mit ihm zusammen. Da warten wir mit den Juden gemeinsam auf den Anbruch des Gottesreiches. Wir warten, dass der Messias kommt und Frieden schafft auf dieser Erde. Eine sehr schöne Perspektive.
Das finde ich super, weil oft so die Vorstellungen zum Mainstream oder auch die Filme, die es da so gibt, mit Weltuntergangsstimmung, oft wird Endzeit assoziiert mit Hilfe, es wird alles schlimm, es geht runter drüber und die Welt geht runter. So diese Horrorszenarien.
Oder man denkt, die Christen hätten eine solche pessimistische Weltsicht, Zukunftserwartung.
Genau.
Stimmt gar nicht. Wir warten, dass der Herr kommt.
Wir warten auf dieses neue Friedensreich eigentlich und nicht nur auf Weltuntergang.
Und das Schöne ist, bevor er kommt, gibt es eine Ausgießung des Geistes auf alles Fleisch. Visionen, Gesichter werden hier erwähnt. Und es heißt auch in der Apostelgeschichte, wer den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet. Das heißt, es hat zu tun mit Ernte. Nun, Petrus zitiert den Joel, aber wenn wir genau gelesen haben, da geht es ja auch um diese Zeichen am Himmel, die Sonne soll sich in Finsternis und der Mond in Blut verwandeln.
Also doch ein bisschen gruselig, oder? Bisschen destruktiv.
Die Wehen, bis der Herr kommt, bis der große Tag des Herrn anbricht. Der große Tag des Herrn ist immer dieses Kommen eben des Messias.
Das Ziel?
Das Ziel im Alten Testament. Und obwohl Petrus das zitiert, hat sich nur der erste Teil, begonnen zu erfüllen. Oder? Der Geist wurde ausgegossen an Pfingsten, aber der Herr kam noch nicht zurück. Das heißt, ein Teil dieser Joel-Prophetie ist angebrochen und ein Teil
steht noch aus.
Wir merken hier schon diese Spannung. Wir haben die Folie vorhin schon kurz eingeblendet gesehen zwischen Vergangenheit und Zukunft. Die finden wir schon gleich zu Beginn, als Petrus von den letzten Tagen spricht. Und da können wir uns ja auch fragen, es ist vielschichtig, oder? Einerseits jetzt in diesem Beispiel, ein Teil ist erfüllt, ein Teil noch nicht, auch die Ausgießung wird noch kommen, die Wiederkunft. Und das scheint sich durchzuziehen als ein Muster, auch in den Endzeitreden von Jesus.
Also wenn wir bei dieser Spannung sind, wir sind jetzt schon mal 2000 Jahre weiter und schauen zurück und sagen, ja, da gibt es Dinge, die sind schon, haben schon angefangen, sich zu erfüllen, Dinge, die schon ausstehen. Bei den ersten Christen damals war die Spannung ja noch größer. Ich meine, Jesus geht und sagt, ich komme bald und das und das und das wird geschehen. Und da sind ja dann tatsächlich auch Dinge passiert, die dazu geführt haben oder dazu hätten führen können, dass man hätte sagen können, es ist jetzt schon gerade so weit. Und wir 2000 Jahre später schauen zurück und sagen, ja, da hat sich was zum Teil erfüllt oder für die damalige Zeit schon erfüllt, aber wir sehen immer wieder im Laufe der Geschichte, wie sich es eben wieder nochmal tiefer erfüllt hat.
Das ist uns wichtig, die Bibel ist so genial gemacht, dass sie in jede Generation spricht und die Menschen eigentlich jede Generation ermutigt hat, gestärkt hat in ihren Situationen, auch in ihren Herausforderungen. Und es gibt ja nicht nur quasi eine Endzeit dieser Welt, eben wenn dann das Friedensreich kommt, der Friede anbricht, nach dem wir uns sehnen, sondern es gibt auch Endzeiten in unserem persönlichen Leben. Wir sterben und stehen dann vor dem Herrn, ist unsere Endzeit. Und diese Texte, die stärken uns für unser Leben, egal in welchem Jahrhundert wir leben.
Die Jünger haben ja damals Jesus auch konkret gefragt, ja wann wird das alles geschehen?
Und wir schauen da mal kurz rein in die Endzeitrede von Jesus im Markus-Evangelium, Kapitel 13. Jesus geht mit seinen Jüngern aus dem Tempel und die Jünger sind begeistert, was für Steine, was für Bauten. Und dann sagt Jesus, nicht ein Stein wird auf dem anderen bleiben. Und auf dem Ölberg wagen sich die Jünger, ihn dann zu fragen, ja, wann wird das geschehen? Also wann wird kein Stein des Tempels mehr auf dem anderen sein? Das fand beim Jüdischen Krieg dann statt, als der Tempel zerstört wird.
Also 70 nach Christus.
Ja. Und für die Jünger ist es aber die Endzeit. Sie können nicht weiter denken. Sie denken, wenn der Tempel zerstört wird.
Jetzt, das ist das, wovon Jesus geredet hat. Kein Stein auf dem anderen. Jetzt ist es soweit.
Die zweite Frage, die Sie dann stellen, sage uns, wann wird das geschehen und was wird das Zeichen sein, wenn das alles vollendet wird?
Das sind eigentlich zwei Fragen. Wir lesen es oft so in einem Rutsch. Und eins sind hier ja wie zwei Fragen. Wann ist das mit den Steinen und wann wird alles vollendet sein? Was ist dann dafür das Zeichen?
Das ist ein Schlüssel. Auf der nächsten Folie sehen wir, dass eben die erste Frage, die sich erfüllte im Jüdischen Krieg 66 bis 70 nach Christus, als die Römer tatsächlich den Tempel dem Erdboden gleich gemacht haben, 70 nach Christus Jerusalem zerstört haben. Aber die Vollendung, die ist bei der Wiederkunft von Jesus.
Die wird in
der Endzeit sich erfüllen, realisieren. Und das Bild von den Bergketten hilft mir persönlich.
Das finde ich eine super Erklärung. Wir haben ein Bild mal mitgebracht, diese Bergketten. Jetzt hier auf dem Foto ist wahrscheinlich Föhnwetter, da sieht man das sehr gut. Aber wenn man mal so in Dämmerung oder bei leicht neblig, leicht bedecktem Himmel auf einem Berg ist und in die Ferne schaut, dann verschwimmt das alles so ineinander. Und man kann nicht mehr genau sehen, ja, was ist jetzt näher, was ist weiter hinten. Es sieht dann wie eine Linie aus, in Wirklichkeit sind zum Teil ja weite Täler dazwischen.
Für uns ist es jetzt einfacher schon zu sagen, ja, die Jünger stellen zwei Fragen und sie wussten damals nicht, dass sich das zu verschiedenen Zeiten
erfüllt. Verschiedene Ebenen.
Aber für sie damals war das schwierig zu unterscheiden. Und wieso macht Gott das, können wir uns fragen. Wieso ist die biblische Prophetie so gestrickt? Wir glauben, ein Stück weit bewusst, weil Jesus möchte, dass wir nah an seinem Herzen bleiben. Das ist nicht einfach ein Buch, ein Fahrplan, den wir so lesen können, losgelöst von ihm, sondern im Dialog, im Gespräch mit ihm entdecken wir, was er zu uns sagt in unserer Situation.
Er gibt ja dann doch auch Antwort für diese Zeichen, was für Zeichen da. Komm, vielleicht gehen wir da gerade in diese Verse. Markus 13, Vers 7 und 8, Jesus so Hinweise. Wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Kriegsgeschrei, so fürchtet euch nicht. Es muss so geschehen. Aber das Ende ist noch nicht da. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Es werden Erdbeben geschehen hier und dort. Es werden Hungersnöte sein. Das ist der Anfang der Wehen.
Wehen bringen ja letztlich ein Baby zur Welt. Eine Frau hat während des Geburtsprozesses Wehen, allein diese Schmerzen. Wir haben es so an sich, dass sie häufiger werden und intensiver. Am Schluss kommen die in die Presswehen. Und was ist das Baby? Das Baby ist Jesus Christus, der zurückkommt. Und wir können erwarten, dass es kurz bevor er kommt, so
bisschen heftiger
Presswehen gibt. Aber schon im Verlauf der Geschichte immer wieder gibt es so Schübe. Und wir werden sehen, diese Schübe sind herausfordernd. Aber sie bringen auch eine Frucht hervor.
Ich finde das ganz entscheidend. Das Ziel sind ja nicht die Wehen. Auch dass wir das Augenmerk haben, jetzt ist wieder das Schlimme und das Herausfordernde. Das sind nur die Begleitumstände. Das Ziel ist ja was ganz anderes, eben diese Geburt von etwas Neuem, der Anbruch von etwas Neuem.
Auch wichtig, Jesus sagt hier, fürchtet euch nicht, es muss so geschehen, im Vers 7. Und dann, wenn wir kurz auf die nächste Folie schauen, nach diese Wehen, dann, die beschrieben sind, Krieg, Erdbeben, Hungersnöte, Verfolgungen, im Lukas-Evangelium werden die Seuchen dann auch noch aufgezählt. Und nach der Beschreibung dieser Wehen sagt Jesus in Vers 10, das Evangelium muss gepredigt werden unter allen Völkern.
Zuvor, genau. Also vorher noch. Also
das geht Hand in Hand und das ist ein hoffnungsvolles Ziel. Und das Evangelium wird weltumspannend gepredigt. Wir sind noch nicht ganz im Ziel, noch nicht wirklich jede Sprache, der Volksstamm wurde erreicht, auch unsere Generation nicht, diese große Generation, die zurzeit am Leben ist.
Aber doch ist man wesentlich näher dran als vor 2000 Jahren oder vor 1000 Jahren. Und das war ja auch immer diese Triebfeder eigentlich für Missionen, alle Völker zu erreichen, alle Nationen zu erreichen, alle Sprachgruppen zu erreichen, ist ja angetrieben von dem Wunsch natürlich, dass Menschen Jesus kennenlernen, aber auch um diese Vorbereitung voranzutreiben oder abzuschließen, dass eben Jesus wiederkommen kann. Auch Motivation für alle Missionsbewegungen.
Was mich tröstet, Jesus sagt, ist Realist. Er sagt, er malt uns keine Illusion vor Augen, er sagt nicht, ihr werdet das schaffen, dass Frieden ist auf der Welt, ihr Menschen, sondern Friede, definitiver Friede, dauerhafter, beständiger Friede kommt mit ihm. Er sagt, es wird geschehen, aber fürchtet euch nicht. Und das ist eigentlich unser Hauptanliegen an diesem Tag, auch euch zu sagen, okay, findet ein Krieg auf europäischem Boden statt, ein Angriffskrieg in der Ukraine. Aber die Worte Jesu an uns sind, fürchtet euch nicht. Oder im Lukas-Evangelium, erhebt eure Häupter. Jetzt heute, als wir den Tag aufzeichnen, heute Morgen der Erdogan, dieses Säbelrasseln, ich kann im Fall auch Griechenland angreifen und so weiter. Wir hören diese Dinge und sie könnten uns Angst machen, machen sie auch, natürlich, aber
das ist nicht der Fokus.
Das ist nicht der Fokus im Ganzen drin, fürchtet euch nicht. Schaut auf das, was Gott macht. Und ich fand es so ermutigend, als Boris Krisenko bei uns war, hier in der Schleife.
Dieser Leiter von der größten messianischen Gemeinde in Kiew.
Und auch von diesem Konflikt in der Ukraine erzählte. Sein Fokus war, was macht jetzt Gott? Was entsteht da? Was entsteht unter den Menschen, die aufstehen, beten, auch Christus neu erkennen? Und was machen die Flüchtlinge in den Ländern, wo sie hinkommen, dort auch Zellen beginnen und so weiter? Fand ich eine schöne Illustration von diesem Fokus.
Da sind wir eigentlich schon beim zweiten Spannungsfeld. Genau. Das zweite Spannungsfeld, jetzt waren wir beim vorheriges und zukünftiges, das zweite Spannungsfeld ist Dunkelheit und Licht. Auf der einen Seite eben das Dunkle, das was Angst macht, und auf der anderen Seite das Licht, eben auch die Hoffnung. Und dass eben beides miteinander ist. Es ist ja, Licht scheint ja nur dann, wenn es ringsherum dunkel ist. Und Dunkelheit nimmt man auch nur wahr im Kontrast zu Licht. Von daher ein gutes Bild.
Wir möchten euch heute einfach so Orientierungshilfen geben. Man kann immer links und rechts vom Pferd fallen. Und manchmal, wenn man auch Exegeten zuhört, die einen haben den Fokus wirklich auf diesen dunklen Dingen.
Es wird immer schlimmer.
Es wird immer schlimmer, genau. Andere sehen nur das Licht. Beide haben natürlich ein Stück weit recht. Und ich glaube, wir...
Aber es ist beides einseitig. Und darum wollen wir ja die Ausgewogenheit suchen. Dass eben beides...
Aber ich denke, wir tendieren wahrscheinlich dazu, die Herausforderungen, das Dunkle, auch das Schwierige sowieso zu sehen.
Ja. Oder ich glaube, es ist auch keine Kunst, das Dunkle wahrzunehmen, die Wehen, die Kriege, Seuchen, Hungersnöte und so weiter, das sehen wir sowieso. Das sind auch die Nachrichten voll davon. Es ist auch in unserem persönlichen Leben kein Problem, zu das wahrnehmen, aber eben das Hoffnungsvolle zu sehen. Das Erwartungsvolle zu sehen.
Und deshalb sollte unser Fokus auf dem Licht sein, darauf, was Jesus Christus macht. Ich finde es toll, wie Rick Joyner immer betont, der erste Satz der Offenbarung lautet, dies ist die Offenbarung Jesu Christi und nicht dies ist die Offenbarung des Antichristen, wenn wir schauen, ja, was macht Jesus in allem drin. Noch kurz, was ist die Antwort Dunkel und Licht? Die Antwort ist, es gibt solche Muster schon in der Geschichte, die wir ablesen können, auch Prinzipien. Jesus gibt uns auch so eins in seinen Endzeitreden. Er spricht davon Gräuelbild der Verwüstung. Und dann sagt er, hey, wer das liest, der merke auf, wer auf dem Dach ist, steige nicht herunter und so weiter. Da spricht er natürlich über die Zerstörung des Tempels. Da sind die Römer gekommen, haben tatsächlich ihre Legionsadler auf dem Tempelgebiet aufgestellt. Und da kann man wirklich sagen, wen spannen und stillen, denn die ganze Gemeinde, die musste fliehen. Die
ersten Christen, genau, fliehen. Jesus hat ja gesagt, der fliehe. Mhm. Und das war dann ja auch der ausschlagende, das was sie motiviert hat, zum dann wirklich auch zu fliehen. Es hat ihnen eigentlich das Leben gerettet, weil sie diese Stelle ernst genommen haben und in dieser Erwartung war, es wird sich so erfüllen, wie es geschrieben steht. Und drum, ja, ich würde mal sagen, in der Hab-Acht-Stellung auch waren, sensibel, ist es jetzt, ist es jetzt, ist es jetzt. Und dann entsprechend reagiert haben, auf und davon, und das hat ihnen das Leben gerettet.
Und die Kirchenväter beschreiben uns das ja, dass die Gemeinde tatsächlich, und zwar die Jordanien nach Pella, damals dann geflohen ist. Dieses Gräuel der Verwüstung, das ist so ein Muster, kommt schon vor im Daniel 9, wir gehen jetzt da nicht näher drauf ein, aber ein Stück weit hat sich schon mal so ein Gräuelbild auf dem Tempelgebiet befunden, nämlich zur Zeit der Makkabäer. Antiochus IV. Epiphanes hat den Tempel entweiht, 167 vor Christus, da wurden sogar Schweine geopfert im Tempel. Und man dachte, okay, ist das jetzt schon die Erfüllung von Daniel oder nicht? Und Jesus sagt, nee, das Wort wird sich erfüllt, aber eine Art Vorerfüllung fand ich schon statt, finde ich interessant. Also man konnte zurückschauen in die Makkabäerzeit und daraus lernen, auch für ein Ereignis, das sich nochmals erfüllen wird. Also mehrfache Erfüllung, solche Muster, die wir studieren können. Wir gehen jetzt da nicht drauf ein, Daniel 9, das ist auch die Rede von diesen Jahrwochen, einem halben Jahrwoche, also diese dreieinhalb Jahre. Und auch das so, wenn wir darüber nachdenken, ein interessantes Muster in der Geschichte, in der jüdischen Geschichte, das sich immer wieder wiederholt.
Also einschneidende Ereignissen.
Es ist nicht genau dreieinhalb Jahre, aber wenn man mal auf diese Folie schaut, so ungefähr eben schon bei Antiochus dem IV., da Gräuelbild der Verwüstung 167 bis 164, vor Christus, der Tempel wurde entweiht. Und als er erneut entweiht wurde im Römischen Krieg, 66 bis 70, dreieinhalb Jahre Belagerung, Eroberung Jerusalems, dann wird er wieder entweiht. Und dann geht der Krieg nochmals gut drei Jahre weiter, ne? Interessant, also wieder die drei Jahre. Dann im zweiten Jahrhundert war Kocheraufstand, eben plus minus drei Jahre. Und vor allem dann im Zweiten Weltkrieg, das finde ich das Erstaunliche auch, was mich ein Stück weit zum Nachdenken bringt. Von der Wannsee-Konferenz 1942, als die Nazis beschlossen haben, die Juden auszurotten, Endlösung der Judenfrage bis zum Ende des Krieges, Mitte 1945 wieder, fast genau dreieinhalb Jahre. Und es kommt wieder vor der Offenbarung, diese 1260 Tage, da kommen die sieben Jahre vor, dreieinhalb Jahre. Also ein Muster, was sich offensichtlich erfüllt, das mit dem Reuebild doppelt, und ich denke, das will uns zeigen, wer war da an der Macht, oder es war Hitler zur Zeit der Nazis, es war Nero beim Ersten Jüdischen Krieg. Also wir haben wie so auch Bilder, auch eben für dieses antichristliche Nero, dieser Antichrist, der dann Petrus und Paulus umbrachte, Hitler, der versuchte, das jüdische Volk umzubringen, sehen wir wie Nero, dann, er ist dann gestorben im Verlauf des Krieges, aber sein Vater Titus hat dann die Menora quasi nach Rom gebracht, Symbol für die Herrlichkeit. Ich denke, wir sollen, die Bibel ermutigt uns eigentlich, diese Zeiten zu studieren. Mhm. Also studiert mal, was unter Nero geschah, was unter Hitler geschah. Das waren solche antichristlichen Regime. Und wie, da war es sehr dunkel, es waren solche Wehen.
Aber
wie funktioniert es mit dem Licht?
Genau, das ist ja die Frage, wie funktioniert es mit dem Licht in diesen dunklen Zeiten? Das gab es eben auch. Und vielleicht ist ja auch noch das Gleichnis von Jesus zu erwähnen, der ja sagt, Unkraut und Weizen wächst miteinander. Matthäus 13 erzählt er von diesem Gleichnis. Er hat die Stelle auch mitgebracht. Matthäus 13, 37 bis 14, wo Jesus sagt, der Menschensohn ist, der den guten Samen sät, der Acker ist die Welt, der gute Samen sind die Kinder des Königreichs, das Unkraut sind die Kinder des Bösen, der Feind, der es sät, ist der Teufel und die Ernte ist das Ende der Welt.
Bis dahin. Das ist für mich eigentlich die Schlüsselstelle für Endzeitfragen überhaupt. Die Ernte ist das Ende der Welt. Das heißt, es wird gesät, geerntet, was gesät wurde.
Also die ganze Zeit gesät, Gutes und Böses. Aber am Ende geht es ja nicht nur darum, dass da Gutes und Böses ist, sondern dass geerntet wird.
Eben, wir beides. Haben von Nero gesprochen, also ein totalitäres Reich, das in dieser Phase dann seine dunkle Seite zeigt. Und gleichzeitig stirbt ein Petrus und ein Paulus sterben den Märtyrertod in Rom und sind helle Zeugen, ja, sogar mit ihrem Sterben, sie verherrlichen Jesus.
Die Gemeinde
wächst, ja, die Gemeinde explodierte im ersten Jahrhundert unter den römischen Verfolgungen, sodass die Kirchenväter sogar sagten, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Im Zweiten Weltkrieg wieder ein totalitäres Regime, das versucht, dieses Licht auszulöschen, und dann haben wir einen Bonhoeffer, wir haben einen Barth, wir haben diese hellen Lichter, die leuchten. Und ich glaube, wir könnten dieses Muster durchziehen durch die Kirchengeschichte.
Dass es eben nie Dunkelheit gibt ohne Licht.
Ja, und schon die erste Mönchsbewegung in einer Zeit des Abfalls in den ersten Jahrhunderten gibt es eine Gegenbewegung, dass wir müssen zurück zum Evangelium, zur Zeit der Reformation, zum Beispiel Pest in Zürich. Und gleichzeitig ein Aufstehen der Reformatoren, zurück zum Licht. Post tenebras lux war der Leitspruch der Reformatoren, Licht nach der Dunkelheit. Und ich glaube, wenn wir diesen Blick haben für das Licht, dann ist es eine Ermutigung. Wir leben in Zeiten offensichtlich, wo solche Erschütterungen kommen, wehen. Aber wenn wir schauen, was macht Gott?
Und all diese Ermutigungen, was Gott macht, bringt ja Paulus auch noch in Epheser 5, Vers 26, 27, redet er davon, dass er die Gemeinde heiligt und reinigt. Und dann Vers 27, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. Das ist ja eigentlich das Ziel, nicht die Gemeinde, die am Ende völlig erschöpft und kaputt und zerschlagen und entmutigt und verfolgt ist, sondern diese Zurüstung, die durch das alles, in dem allen, allem zum Trotz passiert.
Das heißt nicht nur, ja, was Menschen im Licht schaffen, weil letztlich 666 ist ja das menschlich allzu menschliche, auch diese Zahl quasi, wir würden sehen, die Menschen schaffen es nicht aus eigener Kraft. Wir brauchen ihn, wir schaffen es eben nicht, Frieden zu schaffen. Also eben nicht nur Wertezerfall und das Zeug kommt zur Reife, sondern diese Kirchengeschichte, wo Gott schon über 2000 Jahre dran ist, seine Braut zuzurüsten, auch das wird heller. Und das gibt eigentlich eine ganz einfache Endzeitperspektive, die uns persönlich tröstet. Wir haben dieses Bild mitgebracht, also wir warten, dass Christus wiederkommt, dass ein Friedensreich kommt. Und ja, es spitzt sich ein Stück weit zu auf sein Kommen. Es wird sicher intensivere Phasen geben, wieder weniger intensive, wie bei einer Geburt, diese Wehen. Aber grundsätzlich nicht nur, was an Negativen gesät wurde, nimmt zu, wird deutlich, sondern genauso das Positive. Und für uns ist das ein ausgewogener Blick. Licht und Dunkel, mache dich auf, werde Licht, heißt es in Jesaja 60. Denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Finsternis bedeckt das Erdreich dunkel, die Völker, ja, das ist deine Realität, aber, und das muss unser Fokus sein, über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und die Heiden werden zum Licht ziehen und die Könige zum Glanz. Das ist eine Zukunftsperspektive. Nee, ich wollte Dinge sagen, eben die Ernte, die Völker werden kommen. Für mich war immer Rick Joyner in seinen Büchern ein Vorbild für eine ausgewogene Perspektive. Zum Beispiel The Harvest hat er in den 80er Jahren geschrieben, Prophetic Word of the 90s and Beyond. Gibt es auch auf Deutsch, übrigens gibt es viele Bücher von Rick Joyner auch bei uns im Verlag. Ich fand es immer sehr ausgewogen, seinen Blick. Er hat es nie verschwiegen, dass Herausforderungen kommen, aber einen Blick immer auf die Ernte gehabt und auf diese großen Ernte, die kommt, bevor der Herr wiederkommt. Vieles hat sich schon erfüllt, was er damals geschrieben hat in den 80ern. Wir haben über die Gemeinde gesprochen. Die Gemeinde wird schön gemacht. Es gibt eine starke Gemeinde, die auch den Herrn empfangen wird, wenn er wiederkommt. Wie ist es mit der Weltgeschichte? Wird es auch da nur dunkel oder gibt's, also werden alle Nationen totalitär oder gibt es auch da bis zum Schluss Nationen, die in Freiheit und Gerechtigkeit bleiben?
Dann wäre dieses Bild wieder von Jesus aus den Endzeitreden aus Matthäus 25, wo Jesus sagt, alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Also ja, die Schafe, die eben zum Hirten gehören und die Böcke, die auf die Seite geschickt werden, kann man auch nehmen als Bild eben für Nationen, für Völker. Die einen sind auf der Seite und es wird auch Völker geben, die eben in diesem Licht, in dieser Wahrheit stehen bleiben und nicht gesamthaft sich verirren.
Ich bete dafür, bete für die Schweiz, dass wir eine Schafsnation sind und bleiben. Und auch das eine Ermutigung. Beten wir nicht einfach so fatalistisch denken, oh, es kommt sowieso. Klar, es kommt eine letzte Offenbarung. Ja, es sagt, viele Antichristusse kommen, aber es kommt ein letzter. Das ist wie bei den Filmen. Der Endgegner kommt am Ende. Da wird es spannend. Aber wenn man in die Geschichte schaut, selbst ein Nazireich hat nicht die ganze Welt bedeckt. Also es gibt auch Bereiche, wo Licht bleibt, dafür sollten wir beten und einstehen. Es gibt uns auch eine Hoffnung, auch zu kämpfen für die Nationen im Gebet, wo Gott uns hingestellt hat.
Gehen wir zum nächsten Spannungsfeld. Das nächste Spannungsfeld wäre Israel und die Nationen. Also Israel, eine ganz zentrale Frage, weil es gab immer wieder diese Endzeitvorstellungen oder Theorien, die dann Israel wie rausgenommen haben, auf die Seite geschoben haben, oder der sogenannte Dispensationalismus, wo Gott einfach nur noch mit den Nationen arbeitet und Israel auf der Seite ist.
Ja,
ein eigenes Thema.
Das ist ein eigenes Thema. Im 19. Jahrhundert so hat sich das erst richtig entwickelt mit dieser Idee der Vorentrückung. Vielleicht habt ihr gemerkt, bei unserer einfachen Endzeitperspektive gibt es nur die Wiederkunft und wir werden ihm entgegen entrückt. Quasi. Es ist ein Treffen in der Luft und die Generation, die dann am Leben ist.
Wir werden auf die Frage jetzt heute auch nicht eingehen. Da gibt es einen eigenen Bibeltalk dazu mit dem Titel Werden wir entrückt? Da gehen wir ausführlich drauf ein, warum wir da nicht dahinter stehen, hinter so einer vorzeitigen Entrückung, bevor es irgendwie schwierig wird.
Und dann ist das Problem auch aus dem Weg geräumt, dass es quasi eine Phase gibt für die Nation und dann speziell für Israel. Gott arbeitet parallel, er arbeitet mit seinem Volk, jetzt hat er speziell mit der Nation gearbeitet über Jahrhunderte. Das heißt, Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, oder? Und jetzt ist er wieder dran, mit Israel zu arbeiten, offensichtlich. Es gibt wieder einen Staat im Land, aber es ist ein Miteinander von Juden und Heiden. Dieser eine neue Mensch, der nach Paulus beschreibt, in Epheser. Wir können es nicht auseinanderbeinen.
Wir haben jetzt diese Spannungsfelder abgeleitet aus dieser Endzeitrede aus Markus 13. Und ich frage mich ja, wo kommt da jetzt Israel vor? Israel kommt davor, also in bildhafter Rede, nämlich von Vers 28 bis 31 redet Jesus über den Feigenbaum und sagt, am Feigenbaum aber lernt ein Gleichnis, wenn jetzt seine Zweige saftig werden und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Ebenso auch, wenn ihr seht, dass dies geschieht, so wisst ihr, dass er nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Der Feigenbaum, sag doch was zum Stichwort Feigenbaum, warum dieser Feigenbaum jetzt ein Bild für Israel ist.
Schon im Alten Testament stehen Feigen und auch der Feigenbaum immer wieder für Israel. Haben wir euch auf der nächsten Folie auch ein paar Stellen mitgebracht, könnt ihr nachlesen. Zum Beispiel im Jeremia-Buch, auch im Jeremia-Buch dieses Symbol mit den Feigen, die Jeremia sind, diese zwei Gruppen, die Exilanten zu Hause bleiben, es klar ist, Israel. Das Geschlecht, das nicht vergeht, denken wir, sind die Juden. Es wird immer Juden geben und der Feigenbaum wird nochmals saftig werden und Blätter treiben. Ganz interessant, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Und der Sommer ist die Erntezeit. Also wenn Israel wieder in die Kraft kommt, dann wird eben auch diese Ernte kommen. Nicht nur vom Schlechten, auch vom Guten weltweit. Der Erweckungen und diese Ernte, die Gott einbringt.
Und dieses Saftigwerden von Israel kann man jetzt ja auch historisch verorten, weil man sagen könnte, das passiert.
Und ganz interessant, ich bin immer noch bewegt davon, ich war involviert bei diesem Zionistenkongress-Jubiläum, wisst ihr vielleicht, 1897 hat Theodor Herzl nach Basel eingeladen zu diesem ersten Zionistenkongress. Und er hat dann dieses berühmte Wort seinem Tagebuch anvertraut, fasse ich den Basler Kongress in ein Wort zusammen. Ich werde mich hüten, das öffentlich auszusprechen, aber es ist dieses, in Basel habe ich den Judenstaat gegründet. Und dann dieses eigentlich prophetische Wort, der sagt, vielleicht in 5, jedenfalls in 50 wird es jeder einsehen. Tatsächlich 1947, Teilungsplan der UNO, 1948, Staatsgründung, es war eine lange Geschichte bis dahin, auch mit Völkerbund, Mandat und so weiter und auch mit der Shoah, tragischerweise der Holocaust, eben diese Nazi-Zeit, von der wir schon gesprochen haben, hat eigentlich die Welt erst so aufgeweckt, dass die ganze Welt gesehen hat, ja, wir müssen wirklich den Juden helfen, dass sie diesen Staat auch tatsächlich erhalten, die Einsicht da war. Aber es begann damals vor 125 Jahren in der Schweiz. Und wir haben das jetzt gefeiert in Basel. Wie war es damals vor 125 Jahren zurückgedacht? Finde ich ganz wichtig, dass wir das wissen als Schweizer. Gott hat unsere Nation gebraucht als Geburtshelferin, der Hebamme, wie wir das sehen wollen, als Gebärmutterbohnen. Ja. Ja. Für die Israelis ist Basel wie das Rütli, die gehen ins Stadtcasino und sagen, auch hier gibt es diese Gedenktafel heute nach dem Stadtcasino. Hier fand dieser erste Zionistenkongress statt, hier wurde das formuliert in diesem Basler Programm, dass die Juden wieder eine Heimstätte brauchen, wirklich damals vor 125 Jahren hier an diesem Ort. Und das verpflichtet uns auch als Schweizer. Wir haben eine Geschichte, damals saßen Christen auf den ersten Reihen vorne, da war interessanter Gründer von Coop in Basel, ein Verleger, Herzl hat nach Henri Dunant gedankt, dem Gründer des Roten Kreuzes, weil der eine Sicht hatte. Also die Christen damals haben gespürt, Gott schreibt Heilsgeschichte. Den Staat gibt es jetzt wieder, ist es jetzt fertig? Also ist Israel wiederhergestellt? Nein. Oder ist es nur eine sichtbare Wiederherstellung? Die Nation ist wieder in Kraft gekommen, aber die geistige Wiederherstellung, die steht noch aus. Die Juden, die ihren Messias erkennen, es gibt vielleicht 100.000 messianische Juden weltweit, etwas mehr, etwa 10.000 in Israel oder etwas mehr. Und Jesus sagt ja, er kommt zurück, wenn das jüdische Volk sagt, gelobt sei, dann kommt im Namen des Herrn.
Matthäus 23.
Ist es schon erfüllt, das kommt er zurück und da gibt es nur 10.000 in Israel. Also das Ziel ist noch nicht erreicht. Also wir brauchen noch mehr Wiederherstellung, noch geistige Wiederherstellung. Wie es im Hesekielbuch heißt, es zuerst kamen die Juden physisch zurück und dann werden sie reingewaschen und das steht noch aus, dass sie ihren Messias erkennen. Also wir sind da noch mittendrin, aber es ist ein
wichtiges Zeichen da.
Und das ist ein Schlüssel in diesem Spannungsfeld Israel und die Nationen. Israel ist Gottes Zeiger an der Welt. Also mich begeistert, dass wir sind da mittendrin.
Wir helfen,
ja, wir reden ein bisschen lange heute, weil es uns so... Ja, so begeistert. Und wir denken, wenn wir...
Ja, wir leben zu dieser Zeit, auch die Generationen vorher haben darauf gewartet. Wie ist es jetzt mit Israel, dieses Zittern und Bangen, gibt es jetzt wirklich im jüdischen Staat? Und wir sind damit schon groß geworden, das ist eine Realität.
Ja, ein Spindler damals in Basel, der das Ganze vorbereitet hat, geistlich, der hat das gepredigt, ja. Hey, es muss wieder einen Staat geben. Schon Jahrzehnte bevor die Idee geboren wurde, der Zionismus. Und ihr seht hier im Bild, 50 Jahre später, Ben-Gurion hat dann die Unabhängigkeitserklärung gelesen vor dem Porträt von Herzl. Also Ben-Gurion ist sich bewusst, es hat damals begonnen in Basel mit Herzl. Und so die Geschichte geht weiter. Eben die geistige Wiederherstellung wird auch kommen.
Gehen wir ins nächste Spannungsfeld.
Ja.
Das vierte Spannungsfeld ist überschrieben mit Sprint oder Marathon. Also da geht es eigentlich darum, haben wir eine kurzfristige Perspektive oder eine langfristige Perspektive. Ist die Naherwartung gerade direkt vor der Tür? Ich meine, die ersten Christen damals, er kommt vielleicht gerade schon morgen, nächste Woche, nächstes Jahr. Sie haben alles verkauft, alles verschenkt. Man überzeugt, achso, wenn er sagt, er kommt, dann passiert das gerade noch zu Lebzeiten. Oder haben wir diese langfristige Perspektive, es könnte sich auch noch hinziehen und doch leben wir in ständiger Erwartung, wie all die Generationen 2000 Jahre.
Und wir denken ein Stück, das ist natürlich beides wichtig. Also diese Erwartung, er könnte kommen, die hat ja Menschen immer auch motiviert, wenn er was sagt. Tatenlos, da hast du gedacht, ja, geht noch lange, das kann so zu einer Lethargie führen. Und das meinen wir nicht, sondern eben, wir wissen auch nicht, wie viel Lebenszeit ist uns gegeben. Also es ist gut, eine Erwartung zu haben. Jesus sagt ja auch, und in diesem Endzeitreden kommt immer wieder dieses Stichwort wachet. Und wachen ist ja ein Aufruf, eben
wachsam
zu sein, wachsam.
So zu leben, als wäre es gerade jetzt.
Genau, diese zwei Stellen, seht euch vor, wachet. Ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist, das wissen wir wirklich nicht. Und am Schluss wieder von Markus 13, ihr seid wachet. Oder sind wir wachsam? Das ist eine. Gleichzeitig kann uns so eine eine extreme Naherwartung auch lähmen, überhaupt zu leben. Ich glaube, das kann es nicht sein.
Eben, du meinst jetzt so Negativbeispiel nach dem Motto, wir müssen überhaupt nicht mehr in gute Ausbildung investieren, weil Jesus kommt ja sowieso bald, dann lieber gerade noch möglichst viel evangelisieren, aber bloß nicht noch lang studieren, sondern die Zeit ist knapp.
Mhm. Also damals, als ich Kind war, ich kannte tatsächlich solche Tendenzen. Ja, Bücher oder so. Gorbatschow mit dem Zeichen an der Stirn oder Reaktorunfall Tschernobyl.
Wo die Hilfe jetzt
kommt. Und man könnte jetzt natürlich wieder denken, man hört auch so Stimmen, jetzt Gog, Magog, Russland greift an. Es ist ja gut, kritisch zu beobachten, aber mich hat es damals, also diese Stimmen hätten mich gehindert, mein Leben zu planen. Ich bin froh, bin ich in einer Gemeinde gewesen, die gesagt hat, nee, wir müssen langfristig denken. Auch meine Eltern haben gesagt, du machst eine seriöse Ausbildung. Wir haben das tatsächlich diskutiert, oder? Muss man diesen Stimmen nachgehen. Und wir wollen jetzt nicht irgendwie irgendwelchen Meinungen widersprechen und euch zu nahe treten, aber wir sind der Meinung, wir brauchen eine langfristige Perspektive.
Also so ein bisschen im Sinn von diesem angeblichen Luther-Zitat, das also nicht von Luther ist, aber ihm in den Mund gelegt wird, dieses Apfelbäumchen-Wort, wo er gesagt haben soll, auch wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Ein schönes Bild, das ist eben dieses Langfristige.
Und wir glauben tatsächlich, wir sind noch nicht am Ziel. Also wenn jemand sagt, ja, er könnte morgen kommen, klar, wir wissen es nicht, aber ist die Welt erreicht mit dem Evangelium? Alle Nationen? Oder ist Israel wirklich wiederhergestellt in Saft? Nein. Aber schau mal in unsere Generation. Ich glaube auch nicht, dass Jesus zufrieden ist mit dem Zustand der Kirche jetzt, oder mit dieser Ernte. Wir glauben wirklich, dass er nochmals eine große Ernte einbringt. Das gibt Hoffnung. 1 billion souls, hat Bob Jones immer gesagt, dieser Prophet. Und ich bin vor kurzem wieder über diese Long Race Plans Prophetie gestolpert, wo er bis in die 50er Jahre gesehen hat, die 20er, 30er, 40er, 50er beschrieben hat. Und dann sagt, ich sah bis 2060. Und er hat gesagt, hey, wenn ihr nur Kurzzeitpläne habt, dann macht eben langfristige Pläne. Er muss das wirklich immer wieder gesagt haben mit seinen Schülern. Finde ich jetzt so ein prophetisches Wort, das wirklich uns durchatmen lässt, das Perspektive gibt. Oft hören wir so Worte, die eher dann Angst machen und und es ist eine Sache der Balance. Wie gesagt, wir wollen nicht sagen, lehnt euch einfach zurück, sondern sind wir wachsam, beten wir auch für die Schwierigkeiten unserer Zeit, auch für diesen Krieg. Auch ich bete immer dafür, dass Gott das Minimum an Gericht bringt. Gericht muss kommen. Wir können auch nicht dagegen beten. Die Offenbarung wird sich erfüllen. Es kommt Gericht, richtet uns aus auf ihn. Aber ich bete immer um das Minimum an Gericht und das Maximum an Gnade, das Maximum an Frucht, das Maximum an Licht. Das gibt uns eine Perspektive. Wir müssen auch nicht Angst haben.
Ich denke, über allem das Wort, mit dem wir schon angefangen haben, dass Jesus immer wieder gesagt hat, fürchtet euch nicht. Wir haben euch nochmal die zwei Stellen mitgebracht aus Markus 13, Vers 7, wo er sagt, fürchtet euch nicht, es muss so geschehen. Und dann fahren Lukas 21, Vers 28, wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Also dieser Fokus, die Erlösung naht sich. Denk, fast auch zum Schluss noch mal kurz diese Spannungsfelder zusammen, dass wir die noch mal kompakt beieinander haben. Und da,
wie gesagt, ja,
diese Folie auch.
Wir sind das sehr vorsichtig. Wir wissen auch solche Wehenzeiten sind schmerzhaft, auch wenn sie in unser persönliches Leben kommen. Es kann eine Diagnose sein, das, wo wir durch müssen. Beziehungen, wir wollen das nicht kleinreden, das ist schmerzhaft, aber wir wollen euch ermutigen, auch in allem Schmerzhaften das Licht zu sehen. Und diese Spannungsfelder nochmals, wo manchmal so gesagt wird, ja, ist alles schon erfüllt, quasi präteristische Auslegung, nicht nur der Endzeitrede nach der Offenbarung. Das eine Extrem, andere sagen, alles ist zukünftig, müssen wir sagen, sowohl als auch. Jesus hat eben auch zum Beispiel schon 70 vorausgesagt, Dinge, die sie schon erfüllt haben, aber anderes steht noch aus. Also Vergangenheit und Zukunft, auch das zukünftige Sehen. Wir haben von diesen Bergketten gesprochen. Dann Spannungsfeld, Dunkelheit, Licht, ja, wird jetzt alles, wenn solche Dinge Gott das zulässt, wird es einfach dunkel. Nein, ja, er lässt es zu. Jesus realisiert Kriege, Seuchen und alles, was wir jetzt auch erleben, er lässt es zu. Aber gleichzeitig kommt das Licht, auch die Zusage immer wieder in der Bibel, Licht scheint dort im Herzen, wo es dunkel ist. Jesus hat uns diese Muster gegeben, das Reuebild und auch diese Prinzipien, zum Beispiel Saat und Ernte, dieses Prinzip auch der letzten Ernte, die kommen wird. Wir arbeiten sowohl mit Israel als auch den Nationen, aber die Wiedererstellung von Israel ist ein Zeichen, dass wir sehen müssen, dass es wichtig ist. Paulus sagt auch, dass wenn Israel den Messias erkannt, dass wie Leben ist aus dem Tod, also eine richtige Erweckung dann nochmals, so noch beten für Israel und die Nationen und eben letztlich kurzfristige Perspektive, ja, wachsam sein, Erwartung haben, aber auch, es ist nicht nur ein Sprint, eine langfristige Perspektive. Bob Jones hat immer wieder gesagt, hey, macht euch auf diesen Lauf über die Jahrzehnte bereit dafür, habt eine Perspektive. Das gibt uns, das lässt uns auch nicht einfach enttäuscht sein, wenn wir denken, wir beten jetzt seit den 90er Jahren für einen Aufbruch und wo ist der? Sagen wir, ja, so ein paar Jahrzehnte, aber bleiben wir dran. Es kommen noch spannende Jahrzehnte. Man hat immer wieder so versucht, wir wissen nicht, wann kommt er, wir wissen ja wirklich nicht, wer ein falscher Prophet, wenn wir es sagen würden, zum Glück. Aber wir wissen, 2030, es ist 2000 Jahre seit dem Kreuz. Und dann in den 30er, 40 Jahren wissen wir, hey, der Apostel Paulus, der war jetzt vor 2000 Jahren, war der unterwegs und so weiter. Also ich finde, wir kommen jetzt in Jahrzehnte hinein, die sind so spannend, da können wir sagen, wow. Und ja, und eben, wir wissen nicht, wie sich das entfaltet, wie die Geschichte weitergeht. Aber es gibt uns Hoffnung. Gott hat einen Plan und es ist die Offenbarung von Jesus Christus, was er tut in dieser Zeit und wie er dieses Zeitalter zur Erfüllung bringt.
Hoffen wir haben euch Hoffnung gemacht und euch Mut gemacht, diesen Fokus zu haben, wo ist immer wieder Licht in allem, was auch dunkel ist. Wir danken euch fürs Zuhören und sagen bis zum nächsten Mal.